Mischmasch.
Hallo, schön, dass ihr wieder da seid zur mittlerweile vierten Mische von Mischmasch. Mein Name ist Nils und ich bin hier mit
Leon mal wieder.
Mal wieder mit Leon, es wechselt auch nicht, ne? Wir bleiben immer die gleichen.
Ja, derselbe.
Wo bist du gerade? Du bist zu Hause?
Ich bin wieder zu Hause an meinem Aufnahmeplatz.
Oh, schön. Ich bin gerade in Kiel. Das Wetter ist durchwachsen seit Wochen eigentlich, seit Wochen. Es nervt irgendwie so. Letzter Winter war besser. Dieser Winter ist irgendwie so ein bisschen so, viel Regen, viel Grau. Aber ja. Meine Fotos, die ich morgens immer bei Instagram in der Story poste beim Kaffee trinken, da geht immer die Sonne schön auf und kurz danach fängt es an zu regnen. Also es denken immer alle Leute, es wäre voll geiles Wetter hier.
Aber hier ist dasselbe. Genauso wie ich wachse.
Schön, super. Und was stand bei dir die letzte Zeit an? Du bist auch da im Karnevalswahn, hatte ich mitbekommen, oder warst du?
Genau, wir waren sehr aktiv im Karneval. Viel unterwegs, wie letztes Jahr auch.
Ja. Und hattest du ein schönes Kostüm?
Ich hatte ein schönes Kostüm, ja. Ich war als Astronaut verkleidet.
Das als war Astronaut. Unser
Kostüm von unserer Abteilung auf der Arbeit. Das war ganz witzig.
Ah, geil. Ich habe nie so zum Fasching gefunden, irgendwie für mich. Der eine, ich bin in so einem Gemeinschaftsbüro mittlerweile in Kiel. Der kam auch aus Köln wieder irgendwie. Das war dann am Montag oder Dienstag, aber völlig fertig. Am Dienstag kam er, glaube ich. Irgendwie. Ich kann dem wenig abgewinnen, aber ich beneide Menschen, die es können. Aber das liegt, glaube ich, auch daran, wo ich groß geworden bin. Da war einfach Karneval nie so groß.
Ich bin ein echter Gag. So mit meinem Geburtstag zu tun, ne?
Jo, ist einfach ein echter Gag. Ein Eschdreieck. Wie nennt man das bei euch? Also ich habe ja mal in Braunschweig gewohnt, da gab es auch so Brunswick Helau. In Kölle sagt man ja auch Helau. Was hat man bei euch?
Bei uns ist es Steiner im Mantau.
Okay. Geil. So. Ja, ich war letztens aber auch mal wieder, ich habe so eine Zeitreise ist ja nicht, ich wohne ja nicht so lange da weg, aber ich war in Leipzig mal wieder von Donnerstag bis Sonntag. Anstrengend. Ich finde sowas immer anstrengend. Du fährst hin, irgendwie bist dann am Donnerstag späten Nachmittag da und hast irgendwie jeden Tag immer morgens, mittags, nachmittags und abends Verabredungen, gehst dann spät ins Bett und am nächsten Morgen musst du wieder um 9 oder 10 Uhr am anderen Ende der Stadt sein, weil du verabredet bist. Und dann hatte ich das natürlich auch so ein bisschen Social Media Content gepostet und dann kamen natürlich auch wieder Nachrichten, hey, hast gar nicht Bescheid gesagt, dass du da warst. An dieser Stelle nochmal Entschuldigung, dass ich nicht Bescheid gesagt habe. Ich sage nächstes Mal Bescheid, wenn ich da bin.
Ja, bitte.
Aber es ist einfach ein bisschen viel so. Aber ich habe echt bei netten Leuten bin ich dort untergekommen. Paul und Fine, lieben Gruß an euch. Danke für die nette Bewirtung und das nette Gästezimmer. Ich freue mich, wenn ihr in Kiel auch mal bald vorbeikommt. So, das am Rande einmal ganz kurz.
Das ist ein Plan.
Ansonsten geht es ja bei unserer Folge nicht nur um uns. Es geht ja auch um die Themen. Wir haben ja dieses Mal, ich habe hier dieses Skript, vierte Mische vor mir auf dem Computer. Da hat Leon eine halbe Bachelorarbeit geschrieben. Und genau, letztendlich wollten wir auch eine kurze Einführung zu Barrieren geben. Was gibt es für Barrieren und welche Barrieren sind eigentlich so präsent? Die haben wir dann nochmal in Unterpunkten aufgeteilt. Und ich habe auch gesehen, mit den jeweiligen Paragraphen vom Sozialgesetzbuch 9 dazu, finde ich sehr gut. Freue mich schon drauf, die vorzulesen. Genau, welche Barrieren gibt es denn? Möchtest du dazu mal was sagen?
Ja, es gibt halt ziemlich viele Barrieren für uns. Mensch mit Behinderung lässt sich eigentlich ganz gut unterteilen in physische oder gesellschaftliche Barrieren. Physisch, ja, der Klassiker ist eigentlich für uns der Bordstein. Ist schon eine ziemlich große Barriere. Und als gesellschaftliche Barrieren einfach das, was in den Köpfen der Menschen drin ist, was uns so ein bisschen an der Teilhabe in der Gesellschaft hindert.
Genau. Ja, genau. Physische Barrieren sind, glaube ich, leichter einzureißen als gesellschaftliche Barrieren.
Genau.
Weil da ist eine Baumaßnahme notwendig und das kann man dann ja auch recht easy schaffen mit ein bisschen Geld. Gesellschaftliche Barrieren hängen ja auch in den Köpfen der Menschen fest. Auch in anderen Köpfen von Menschen in Parteien, wo viele Demonstrationen die letzten Wochen dagegen waren. Aber das ist ein anderes Thema, glaube ich. Da müssen wir jetzt nicht im Detail drauf eingehen. Wir tauschen uns ja privat eher aus.
Jawohl.
Okay. Gut. Als ersten Punkt habe ich, also ich nenne immer die Punkte, damit ich mich auch ein bisschen hier so durchhangeln kann durch diese Doktorarbeit mittlerweile, nicht nur Bachelor, sondern Doktorarbeit. Als erstes ist ja das Bildungswesen. Du hast ja verschiedene Formen der Schule durchlaufen, hatten wir ja letzte Folge.
Genau, wir schon drauf zu sprechen.
Auf unsere Agenda, genau. Aber letztendlich Exklusion, Sonderräume, inklusive Bildung, wenig Angebote und die Zugänglichkeit letztendlich. Was ist da dir persönlich am meisten hängen geblieben aus deiner Schullaufbahn bezüglich Barrieren?
Ja, beim Punkt Zugänglichkeit zum Beispiel, dass viele Schulen eigentlich für Menschen mit Behinderung, also explizit Rollstuhlfahrer, gar nicht zugänglich sind. Oder meistens dann nur im Erdgeschoss. Da müssen dann meistens auch nochmal zusätzliche Lösungen gefunden werden, dass man zum Beispiel, wenn ein Rollstuhlfahrer in der Klasse ist, das natürlich nur unten unterrichtet wird. Und ja, dann ist es natürlich immer schwierig, die richtige Schule zu finden. Dann natürlich die Akzeptanz durch, ja, durch die Lehrkräfte, dass sie noch zu wenig informiert sind, was das angeht. Genau, und generell gibt es halt ein sehr geringes Angebot, was ja, barrierefreie Schulen angeht.
Okay, da habe ich habe direkt mal eine Frage, weil mir die in den Kopf gekommen ist. Das war nämlich bei uns an der Schule früher.
Ja.
Da haben sie ein neues Gebäude gebaut. Auch barrierefreie Fahrstühle, Rollstuhltoiletten, etc. Aber ich sag mal, der Fahrstuhl war dann, durfte dann nur ein Mensch nutzen, der wirklich eine Behinderung hatte. Wie stehst du dazu? Das ist ja auch ein Sonderraum irgendwie, dachte ich gerade, wo ich das Stichwort Sonderräume, Exklusion gesehen habe. Wie siehst du das Thema, dass dann nur die spezielle Person das nutzen kann? Fühlst du dich da eher von dem Gefühl her, dass das irgendwie blöd ist, weil das irgendwie so eine Sondersache ist, die nur du nutzen darfst? Oder findest du das gut, weil er natürlich dann immer zur Verfügung steht, der Fahrstuhl, wenn er notwendig ist?
Natürlich muss er immer zur Verfügung stehen, um halt in die Klassenräume zu kommen. Ich kenne es halt auch so, dass der Fahrstuhl nur von Schülern mit Behinderung oder von Lehrkräften genutzt wird.
Ach, und die Lehrkräfte
dürfen. Ich finde es eigentlich ganz gut, weil ja, wenn alle diesen Aufzug benutzen, vielleicht auch irgendwann beschädigt oder, ja, keine Ahnung, wird irgendwie für andere Dinge missbraucht und steht da nicht zur Verfügung. Finde ich eigentlich ganz okay.
Okay, gut. Ja, ich habe dazu gar keine Meinung. Das ist mir nur so eingefallen, gerade mit diesen Sonderräumen und dass ich das früher in der Schule, dieses Thema schon mal mir präsent war, sage ich mal.
Klar, wäre natürlich gleichberechtigt, wenn alle nutzen können. Aber für die ja, für einen Rollstuhlfahrer muss der halt schon zur Verfügung stehen.
Aber es wäre ja mit FreundInnen, mit denen du gemeinsam unterwegs bist, die könnten den ja mit benutzen.
Genau,
das finde ich dann zumindest, weil es ja sonst wieder so ein Ausschlusskriterium ist,
genau, von,
man ist gemeinsam unterwegs. Okay, ich denke, Hochschulen sind, glaube ich, in vielen Bereichen schon weiter. Zumindest nach meinen Erfahrungen mit der Barrierefreiheit, da sind schon viel früher Fahrstühle reingekommen. Dort gab es viel früher barrierefreie Etagen, auch die oberen Etagen, dass die barrierefrei waren. Wie hast du das Gefühl? Hängen die Schulen da hinterher?
Ja, würde ich schon sagen. In vieler Hinsicht fehlen wahrscheinlich auch Gelder, um sowas umzusetzen. Aber klar, so ein Aufzug lässt sich eigentlich immer realisieren, finde ich. Ja, insgesamt, das sieht auf jeden Fall, ist da noch Nachholbedarf.
Ist es vielleicht auch ein Thema, dass Hochschulen dort dann nach einer schulischen Ausbildung dann Menschen nicht mehr bezüglich ihrer körperlichen Behinderung ausgeschlossen waren und auf Förder- bzw. Sonderschulen geschickt wurden und diese Schulen waren ja barrierefrei, aber die Regelschulen, sage ich mal, die jetzt ja im Zuge der Inklusion geöffnet werden sollen, hatten da ja in dem Sinne erstmal keinen Bedarf, weil ja Menschen mit einer körperlichen Behinderung auf andere Schulen geschickt wurden. Oder sehe ich das falsch?
Genau, war ja häufig schon so, dass ja, Menschen mit Behinderung dann eher auf eine separate Schule als die Förderschule geschickt werden. Und dass man da in Hochschulen zum Beispiel gar nicht dran gedacht hat, weil die dann eher selten dort unterrichtet werden und das jetzt nach und nach erst quasi in Gang kommt.
Also ist das letztendlich ein negatives Erbe der vorigen, ich sag mal, Bewältigung der Herausforderung von körperlichen Behinderungen?
Ja, würde ich glaube ich schon sagen. Und dass jetzt nach und nach erst ein Bewusstsein vielleicht für entsteht, dass es halt trotzdem mal möglich ist.
Aber hast du in deiner Schule, Entschuldigung, habe ich dich unterbrochen?
Ja, alles gut.
Okay. Hast du Beispiele für erfolgreiche Inklusion und Barrierefreiheit in deiner Schullaufbahn, die du selbst erlebt hast oder vielleicht von denen du gehört hast?
Ja, jetzt eigentlich nur aus meiner eigenen Perspektive. Hatten wir schon in der letzten Folge so ein bisschen drüber gesprochen. Und das ein gutes Beispiel für erfolgreiche Schulbildung ist dann so ein bisschen durch die Schulbegleitung ermöglicht, die dann extra zur Verfügung gestellt werden, um den Schüler dann zu unterstützen. Das finde ich schon mal ganz gut. Und es gibt auch viele Beispiele für inklusive Gesamtschulen, wo das eigentlich auch schon sehr gut klappt.
Okay. Also gibt es da auch einen Weg, wo es weitergehen kann, auf jeden Fall.
Ja, finde ich schon, wenn das eigentlich ermöglicht wird, auch in finanzieller Hinsicht, dann kann das schon klappen, finde ich.
Okay. Soll ich jetzt nochmal den Gesetzestext vorlesen?
Komm mal, ja.
Okay. Dann werde ich ihn jetzt einmal erstmal runterspulen. Und vielleicht kannst du ihn dann in ein paar Worten in einer leichteren Sprache übersetzen. Der Gesetzestext lautet: Das ist § 75 Absatz 2 SGB 9. Leistung zur Teilhabe an Bildung. Die Leistungen umfassen insbesondere: erstens Hilfe zur Schulbildung, insbesondere im Rahmen der Schulpflicht, einschließlich der Vorbereitung hierzu. Zweitens Hilfen zur schulischen Berufsausbildung. Drittens Hilfen zur Hochschulbildung. Und viertens Hilfen zur schulischen und hochschulischen beruflichen Weiterbildung. Danke.
Bitte.
Was verstehen wir darunter oder welche Hilfen hast du in Anspruch genommen?
Also welche Hilfe auf jeden Fall dazu gehört, ich habe eben schon erwähnt, das ist die Schulbegleitung. Das wird durch diesen Paragraphen eigentlich finanziert. Und ja, gehört auch andere Hilfen zu, wie Hilfen zum Nachteilsausgleich, dass bestimmte Technik auch zur Verfügung gestellt wird. Und das halt auf allen Ebenen, also die Regelschule, Hochschule und halt später auch beruflich.
Genau. Und da diese Grundausbildung sozusagen, Grundbildung, Grundausbildung und dann aber auch noch zur Weiterbildung beruflich. Finde ich gut.
Ganz genau.
Wird alles noch nicht so umgesetzt, wie man sich im Bundesteilhabegesetz gedacht hat oder wie es angedacht war. Wurden Verträge umgeschrieben, ist vieles so geblieben, wie es ist letztendlich. Nur in den Verträgen sieht es anders aus. Aber wir sind guter Dinge, dass es nach und nach besser wird. Man muss ein bisschen ungemütlich bleiben. Dann sind die Leute genervt von einem Kostenträger. Aber vielleicht ändert sich dann ja was.
Immer dranbleiben. Nicht nachlassen.
Ne? Genau. Gut, das ist das Bildungswesen. Und dann geht es natürlich auch weiter. Lohn und Brot, die Arbeitswelt. Was ist für dich die größte Barriere am Arbeitsplatz für Menschen mit Behinderung? Nicht unbedingt auf dich bezogen, erstmal so ein gesamtheitlicher Blick, wo du sagst, okay, das ist die größte Barriere. Ist die physisch oder ist die gesellschaftlich?
Ich glaube, in dem Bereich ist es eher so die gesellschaftliche Barriere, weil es jetzt so in den Köpfen drin ist und eigentlich schon ein Bewerbungsverfahren beginnt. Genau, dass Menschen mit Behinderung halt seltener zu Bewerbungsgesprächen eingeladen werden, wo sie natürlich teilweise bevorzugt behandelt werden sollen, wenn sie gleich qualifiziert sind. Mhm. Und da beginnt das eigentlich schon.
Ja, wo eigentlich die ArbeitgeberIn dann vielleicht denkt, Mensch mit Behinderung, ich brauche in einer Leistungsgesellschaft, im westlichen Kapitalismus, ganz viele Menschen, die ganz viel arbeiten, die am besten 90 Stunden die Woche arbeiten und sich keinen Urlaub nehmen, nicht krank sind und das auch noch für einen kleinen Lohn. Funktioniert halt nicht so. Das funktioniert halt auch nicht in einer inklusiven Gesellschaft.
Vielleicht kann man den Arbeitgebern jetzt auch nicht so von den Kopf stoßen, weil halt viel, ja, ich denke, dass da viele Informationen noch fehlen und ja, dass doch zu sehr in den Köpfen drin steckt, dass ein Mensch mit Behinderung keine Leistung erbringen kann, was ja so erstmal nicht stimmt. Und dass man da auf jeden Fall mehr, ja, vielleicht ansetzen muss, dass man da mehr informiert.
Genau, da kommen wir auf den Punkt, den sich hier in dem Skript auch wieder Vorurteile, hast du ja gerade schon was benannt. Gibt es noch weitere Vorurteile, wo du sagen würdest, okay, das ist ein Vorurteil, was auf jeden Fall so nicht belegbar für dich ist und oder was ein Vorurteil ist, was halt gegeben ist, aber nicht schlimm ist?
Wird dir jetzt was einfallen?
Ich weiß nicht, ob manche Menschen auch glauben, dass Menschen mit Behinderung einfach vielleicht nicht so reinlich sind, weil sie ihre Körperpflege nicht selbst ausüben können. Wobei das natürlich stellvertretend übernommen wird. Und ich glaube auch, viele Menschen mit Behinderung, mit einer körperlichen Behinderung besser gepflegt sind als mancher Mensch, der das selbst macht und nicht richtig hinbekommt.
Ja, das zum Beispiel. Und vielleicht haben einige Arbeitgeber auch Angst, dass sie viel helfen müssen. Und dass da jetzt zum Beispiel jetzt Zeit drauf geht. Das stimmt ja so jetzt auch erstmal nicht, weil die meisten noch mit einer Arbeitsassistenz arbeiten. Also da gibt es Unterstützung. Und da, ja, was viele auch nicht wissen, dass viel noch gefördert wird. Zum Beispiel ist es so, dass die ersten 24 Monate bis zu 70% des Arbeitsentgelts gefördert werden. Und dass auch der behindertengerechte Umbau, wenn jetzt eine Rampe gebaut werden muss oder ein Aufzug, das wird dann auch zum Teil finanziert. Also die Arbeitgeber stehen da nicht alleine da und es gibt da viel Unterstützung.
Ja, genau. Ich finde auch, also es ist ja auch der Fall, das wissen viele Menschen nicht, viele ArbeitgeberInnen nehmen es einfach hin, dass sie Ausgleichszahlungen tätigen müssen, weil sie ab einer gewissen Zahl von angestellten Menschen einen gewissen Prozentsatz Menschen mit einer Schwerbehinderung angestellt haben müssten. Ansonsten müssen sie dafür Ausgleichszahlung tätigen. Wissen viele nicht. Machen sie aber einfach lieber die Ausgleichszahlung tätigen und Geld in den Wind schießen, anstatt einen gut funktionierenden anstatt ein Projekt, was schon Erfolg verspricht, einfach mal auszuprobieren und zu merken, okay, es ist eine positive Entwicklung und dieser Mensch hilft mit seiner Individualität viel im Betrieb und im Kollegium auch weiter.
Genau, das finde ich nämlich auch.
Hast du Erfahrungen über erfolgreiche inklusive Arbeitsmodelle? Also wir klammern jetzt mal, weil ich habe keinen Bock schon wieder über Werkstätten für Menschen mit Behinderung zu reden, weil ich habe da eine gewisse Abneigung. Ist das okay für dich?
Egal. Sehe ich nämlich auch so. Gut.
dass du vielleicht Erfahrungen erfolgreicher Inklusion in Arbeitsmodellen hast, zum Beispiel deine eigene Situation oder was für Inklusionsbetriebe du kennst beispielsweise?
Also ich persönlich kenne jetzt keine, aber ich weiß, dass da viele positive Beispiele gibt, dass halt in Inklusionsbetrieben quasi gesunde Menschen mit Menschen mit einer Behinderung arbeiten und dass das eigentlich sehr gut klappt. Ich kenne es auch aus meiner eigenen Situation, dass ich jetzt auch einen Arbeitsplatz gefunden habe und dass ich da sehr gut mit meinen Kollegen mitarbeiten kann. Und das ist halt, ja, sehr positiv anzumerken.
Ja, auf jeden Fall. Ich habe auch immer das Gefühl, dass du viel Spaß bei der Arbeit hast und dich da auch sehr seriös als Beamter integrieren kannst.
Auf jeden Fall.
Auf jeden Fall, ich finde Inklusionsbetriebe super spannend. Wenn irgendeiner unserer ZuhörerInnen Erfahrungen in Inklusionsbetrieben hat oder die selbst sozusagen mit ins Leben gerufen hat oder dort arbeitet oder die sogar führt, würde ich super gut finden, wenn du dich mal bei uns meldest, weil vielleicht kann man ein Interview draus machen Und oder ich würde mich auch einfach privat dafür interessieren, um zu schauen, welche Möglichkeiten es gibt, weil man ja für Projekte kann man ja immer ein bisschen Zeit investieren auch.
Ja, da wäre ich auch sehr froh drüber, wenn ihr uns mal kurz schreiben würdet. Das wäre sehr nice.
Leon,
Ja.
bist du jetzt gespannt auf den Paragraphen dazu?
Oh ja, und wie?
So Beamte stehen ja voll auf Paragraphen, habe ich immer das Gefühl. Aus dem Grund kommt jetzt. Paragraph 49 Absatz 1 SGB 9. Zur Teilhabe am Arbeitsleben werden die erforderlichen Leistungen erbracht und die Erwerbsfähigkeit von Menschen mit Behinderungen oder von Behinderung bedrohter Menschen entsprechend ihrer Leistungsfähigkeit zu erhalten, zu verbessern, herzustellen oder wiederherzustellen und ihre Teilhabe am Arbeitsleben möglichst auf Dauer zu sichern. Da habe ich mal eine Frage zu. Also der Text, okay, ist ja recht durchschaubar irgendwie, aber so Gesetzestexte sind ja einfach auch gar nicht barrierefrei. So, obwohl es ja um die Menschen geht, die Leistungen dort draus beziehen. Und ich finde, also ich habe mal rumgeschaut, so wirklich in leichter Sprache gibt es das Sozialgesetzbuch 9 jetzt nicht, meines Erachtens. Und das ist ja das hauptsächliche Sozialgesetzbuch, was die Eingliederungshilfe beinhaltet.
Ja, weißt du auf jeden Fall, was du meinst. Es ist meistens schwer verständlich, solche Gesetzestexte. Und vielleicht muss sowas halt echt mal in einfacher Sprache verfasst werden. Gerade für Menschen mit geistiger Behinderung.
Mach das bitte. Danke. Gut, aber den nächsten Punkt, den ich sehe, finde ich auch klasse, weil ich da an eine schöne Fahrt von uns denken muss. Das ist der öffentliche Raum und Mobilität. Ah, du, ich sehe gerade in dem Skript, du hast da ja sogar zum Beispiel Berlin stehen. Finde ich gut. Ist mir gleich aufgefallen.
Bestes Beispiel eigentlich.
Ja, genau. Leon, erzähl doch mal uns, was du mit Berlin meinst.
Ja, wir hatten ja schon einmal eine, ja, quasi eine Ferienfreizeit in Berlin, wo wir jetzt auch schon viele Barrieren
Kumpels
natürlich
unterwegs,
miterlebt
da
haben,
war
ne?
ja schon ein bisschen älter.
Aber es ist ja
Ne?
schon so lange her jetzt. Aber ich war ja im letzten Jahr nochmal in Berlin. Da hatte ich nochmal eine. Unsere Abschlussfahrt von der Ausbildung. Und eine Woche davor war ich in Barcelona. Und da habe ich erst den Unterschied gemerkt, wie schlecht Berlin eigentlich ausgestattet ist. Also in Barcelona war es eigentlich so, dass wir täglich mit der U-Bahn gefahren sind. Das war wirklich kein Problem. Da ist wirklich jeder Bordstein abgesenkt. Kommt überall runter. Und Berlin war es halt am ersten Tag schon so Bordstein nicht abgesenkt. Dann stand ich da erstmal und konnte quer über die Straße fahren. Hab mich da auch nochmal in Gefahr gebracht.
Ohne
Und auch
Nummernschild.
ohne Nummernschild natürlich. Und auch die U-Bahn-Stationen sind teilweise so schlecht zugänglich in Berlin. Entweder ist es mal ein Aufzug kaputt, oder du bist an einer Station, wo gar kein Aufzug ist. Und du dann überhaupt nicht in die U-Bahn reinfahren kannst.
Wir haben ja in der Gegend vom Olympiastadion gewohnt.
Genau.
Wunderschönes Haus gewesen, wirklich total schön. Aber wir sind ja nie dort ausgestiegen, wo wir gewohnt haben, oder?
Nee, eigentlich nicht, ne?
Warum eigentlich nicht?
So
Der
genau habe ich es
Fahrstuhl war
jetzt auch
immer
nicht mehr
kaputt.
gesehen.
Doch, 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 ich weiß es. Der Fahrstuhl war immer kaputt und ich habe jeden Tag
Genau,
bei der
ne?
BVG angerufen und gesagt, hier, der Fahrstuhl ist kaputt. Und die haben mir jeden Tag gesagt, ach, davon wissen wir noch nichts. Schicken wir wen hin. Abends habe ich da wieder angerufen und am nächsten Morgen habe ich wieder angerufen und am nächsten Abend habe ich wieder angerufen. Und das Ding ist ja, wir steigen dann da aus und denken, ja, jetzt geht er wahrscheinlich. Geht er nicht und müssen dann wieder auf die nächste Bahn warten, um da wieder einzusteigen, um eine Station weiterzufahren, um da wieder auszusteigen. Unglaublich.
Ja, das ist echt unglaublich.
Und dann waren wir ja früher bei den Ferienfreizeiten in Main-Tossens. Da war der nächste Bahnhof Norden Hamm. Da waren die Bahnsteige immer nicht barrierefrei. Mittlerweile sind es. Also Bahnsteige und Nordwestbahn, das hat irgendwie nicht so ganz harmoniert dort. Aber was geil war, da hat uns die Nordwestbahn, musste uns dann immer ein Taxi bezahlen, also dann immer vier, fünf Taxen, wo die
Genau,
Rollstühle
ja.
hinten reingepasst haben. Und die haben uns dann in Bremen hingefahren, wo wir wollten, und haben uns dann auch wieder abgeholt, wo wir wollten. Und wir mussten uns keinen Zugstress machen. Auf der einen Seite Vorteil, auf der anderen Seite Nachteil. Charme der Spontanität geht verloren.
Natürlich sehr ärgerlich. Und man sieht ja, dass es in anderen Städten auch klappt. das Beispiel Barcelona, ja, durch anderes Land. Aber da lief es einfach. Und da sieht man ja, dass es wirklich ist.
Ja, auf jeden Fall. Also ich habe auch schon Städte gesehen, wo ich dachte, okay, krass, barrierefrei. Ich fand auch jetzt, wo ich in Palma war, ich jetzt letztes Ostern, fand ich auch sehr barrierefrei. Ich war in Göteborg jetzt im Januar mal, fand ich auch super geil barrierefrei. Kiel geht schon, obwohl du hast hier Fähren, dann kommst du irgendwie an und dann ist ja erstmal wieder Stufen, das klappt schon mal nicht. Also ich glaube, Fähre könnten wir nicht fahren, wenn du hier zu Besuch kommst. Und die Linienbusse, da hast du so Rampen, die du ausklappen musst, das finde ich voll assi. Also, so, weil du bist ja immer auf ihn angewiesen, der dir hilft.
Ich war schon in Frankreich, in Straßburg, und da gab es einfach elektrische Rampen. Das heißt, der Busfahrer konnte sitzen bleiben, musste nur Knopf drücken.
Das ist auch Frankreich, Straßburg.
Es geht ja.
War ich auch mal. Schöne Stadt eigentlich.
Auch Straßenbahn. Nee. Meistens barrierefrei da. Eigentlich sehr schön.
Aus Leipzig kenne ich, dass die sich so absenken auf der einen Seite, die Busse. Dass du da dann.
Ja, das kenne ich auch. Bekommst.
Mhm. Aber ja, lieber öffentlicher Personennahverkehr, kümmert euch mal darum, dass barrierefreier wird und nicht immer irgendein Mensch einen anderen Menschen ansprechen muss, dass er Hilfe benötigt, um eure Verkehrsmittel zu nutzen. Danke.
Vielen Dank.
Ich sehe hier gerade, du hast hier noch Vorstellungen von barrierefreien Initiativen und urbanen Planungsansätzen. Finde ich, klingt voll gut.
Ja, genau. Ja. Ja, es gibt zum Beispiel, ja, als barrierefreie Initiative, ich weiß nicht, ob du das kennst, sind ja diese Rampen aus Lego gebaut, quasi aus alten Lego-Teilen.
Okay, geil. Geklebt oder baut man die dann wieder auseinander und wenn man dann eine Stufe hat, baut man erstmal ein 500-Teile-Ding wieder auf?
Ja, genau. Du hast ein 500-Teile-Set und kannst erstmal eine Rampe bauen. Nee, so natürlich nicht.
Ich gehe jetzt mal hier ins Café, ich brauche noch mal eine Stunde. Muss die Rampe zusammenbauen. Nein, okay.
Ja, auf jeden Fall setzen sich da Leute zusammen und bauen aus Restbeständen von Lego so kleine Rampen. Natürlich finde ich das auch erstmal gut. Aber so ein bisschen lenkt es auch ab von denen, die eigentlich dafür zuständig sind. Jetzt so öffentliche Institutionen sollten sich eigentlich darum kümmern, dass alles barrierefrei zugänglich ist. Aber trotzdem finde ich das schon mal eine gute Idee, dass man Abhilfe schafft. Durch ziemlich kleine Dinge, ne?
Total, auf jeden Fall. Also ich denke gerade auch so an eines meiner Lieblingscafé-Bars hier in Kiel. Ist nicht barrierefrei, Eingang ist so an der Kante und da ist halt auch wenig Platz. Du kannst ja keine Rampe runtersetzen, so eine dauerhafte. Weil dann kommt da niemand mehr durch, da ist Ampel, dies, das. Aber man kann letztendlich ja eine Klapprampe dort haben und bei Bedarf diese Klapprampe vorne dran setzen. Die nimmt nicht viel Platz weg, die ist nicht schwer, jeder kann sie letztendlich nutzen und so hat man zumindest die Möglichkeit, dass man da eine Barrierefreiheit temporär schaffen kann. Ist nicht das Optimum, ist letztendlich so, aber man kann sich dort oder man kann den Menschen dort einfach das Gefühl geben, hey, melde dich kurz bei uns, wir helfen dir. Wir kriegen auch dich hier in unseren Laden rein, weil der für jeden willkommen ist. Und auch gerade, wenn ihr seht, es gibt irgendwo Barrieren. Aktion Mensch fördert auch individuell Barrieren in eurer Nachbarschaft, in eurer Region, wo euch auffällt, da ist eine Barriere. Ihr könnt dort einen Antrag stellen und wenn es gut läuft, bezahlt Aktion Mensch letztendlich die Beseitigung der Barriere. So, genau. Dann haben wir ja den öffentlichen Raum auch so ein bisschen abgefrühstückt. Das sind natürlich alles nur kleine Einblicke. Aber es gibt natürlich auch in der heutigen Zeit viele digitale Barrieren im digitalen Raum. Wie sind denn deine Erfahrungen im digitalen Raum bei Menschen mit Behinderungen im Internet, die Nutzung von Technologie? Was für Erfahrungen hast du da?
Ja, digitale Barrieren. Gibt es, glaube ich, viele im Internet. Fängt da zum Beispiel an bei verschiedenen Bedienelementen, die jetzt nicht benutzerfreundlich sind für Menschen mit Behinderung. Ich selber kann den PC noch ganz gut bedienen und habe da weniger Probleme. Aber da sind verschiedene Sachen jetzt. Scrollbalken, die in der Mitte vom Bildschirm sind, nicht am Bildrand. Das macht es für einige dann zum Beispiel schon schwieriger. Und ja, für Menschen mit geistiger Behinderung sind es zum Beispiel, dass viele Texte nicht barrierefrei gestaltet sind. Also nicht in einfacher Sprache.
Ja, das ist ganz interessant. Wir sind gerade auch dabei, unsere Website neu aufzuziehen und dort auch die Barrierefreiheit in den Fokus zu setzen. Und dort lernt man noch ganz viel. Was bedeutet das? Das ist ja auch Kontraste, die zu beachten sind, damit man die Kontraste besser wahrnimmt. Der Text, dass der nun eine gewisse Breite haben sollte. Einfache Sprache natürlich. Da ist es so, es gibt zum Beispiel auch so Konverter im Netz, wo du Sprache umwandeln kannst in einfache Sprache.
Oder mittlerweile ja auch durch KI gestützt,
Genau.
dass man da einen Text eingibt und der das in einfache Sprache formatiert. Das gibt es halt auch.
Genau, und dann ist es noch der Punkt, aber dann sollte man die Menschen, für die es ist, letztendlich finde ich persönlich, auch noch mit einbeziehen. Und den die Texte vorstellen und fragen, wo hakt es denn hier noch, damit man ein gutes Ergebnis bekommt und möglichst eine Barrierefreiheit hat, um möglichst viele Menschen zu erreichen in unserer Gesellschaft.
Genau, ja. Oder zum Beispiel bei öffentlichen Sachen, wenn ein Antrag gestellt werden muss, da gibt es ja häufig immer ganz viele PDF-Formulare. Und da kann es auch sein, dass sie nicht barrierefrei gestaltet sind. Zum Beispiel jetzt gerade für blinde Menschen, dass ja, so Alternativtexte eingebaut werden, wo dann erklärt wird, was genau da steht und wie. Und das gibt es halt auch noch.
Ja, ich finde auch ganz viel so Anträge beispielsweise, wenn ich die für Personen mache mit Behinderung, wo ich einfach merke, es gibt diese Formulare einfach nicht in einfacher Sprache und ich versuche dann die Dolmetscherfunktion zu übernehmen, um dort den Text zu übersetzen, damit die Menschen letztendlich auch verstehen, was für einen Antrag sie stellen, worum es geht und was eigentlich abgefragt wird auch.
Vor allem, das hilft ja auch jetzt Menschen ohne Behinderung weiter. Ja, häufig sind die Formulare ja für viele Menschen nicht so verständlich. Und das hilft dann auch den Menschen, ja, die keine Einschränkungen haben, weiter, die es dann auch besser lesen können und so ein Dokument dann schneller bearbeiten können.
Und auch Apps beispielsweise. Ich finde manche Apps, wenn ich mir die anschaue, finde ich die
Ja,
ja
genau.
schon super nervig zu bedienen. aber wenn ich mir dann noch vorstelle, dass ein Mensch mit einer geistigen Behinderung oder einer Sehbehinderung oder ähnliches diese Apps bedienen sollte.
Oder ich zum Beispiel, ich benutze mein Handy ja über den Joystick von meinem Rollstuhl. Das Ganze läuft über Bluetooth. Und da hilft es ja schon, wenn Bedienelemente in Apps größer gestaltet sind, damit man die einfacher antippen kann zum Beispiel. Das wäre auch schon eine große Hilfe.
Ganz klar, bemüht euch bitte darum, eure Websites und eure Apps barrierefrei zu gestalten, damit auch die digitale Teilhabe dort ist. Und das ist auch eine gesellschaftliche Teilhabe, weil das gesellschaftliche Leben mittlerweile durch Social Media und Ähnliches einfach sich auch ganz viel im digitalen Rahmen auf Websites oder Apps abspielt. Und wir dort sonst, wo wir gerade die Möglichkeit haben zu inkludieren, es dann wieder verpassen und wieder alles neu aufgebaut werden muss und hängen immer hinterher und immer hinterher.
Und das nützt ja auch allen etwas.
Genau. Gut, dann ist natürlich ein riesiger Bereich. Also man kann bei digitaler Barrierefreiheit und diesem ganzen drumherum natürlich auch noch Workshops reinnehmen. Wie gehe ich mit Internet um? Wie funktioniert Internet? Wie funktionieren Apps? Wie funktionieren Websites? Dort gibt es auch Fördermittel, die man beantragen kann und auch Endgeräte, auch beispielsweise wieder über Aktion Mensch. Schaut euch da mal um, lasst euch inspirieren. Das bringt uns alle weiter.
Ja, und gerade im digitalen Bereich gibt es ja auch viele Möglichkeiten. Bin auch sehr gespannt, was da jetzt durch
Wird einiges
die
passieren.
künstliche Intelligenz noch alles möglich wird.
Die KI,
Und
auch
ja, sehr
AI
spannend auf jeden
genannt.
Fall.
AI ist immer ein bisschen verwirrend. Auf unserer Freizeit ja immer AI. Es
AI.
gibt auch Menschen, die auf Freizeit sind und dann nicht ganz wissen, was das heißt AI und mich dann mal fragen, so ich, ja, altes Internat, ne? Nicht all inclusive. Aber genau, das ist ein anderes Thema. Lieben Gruß an dieser Stelle an die Person, falls sie das hört. Nicht böse gemeint. Genau. Gesellschaftliches Bewusstsein muss natürlich auch immer weiterentwickelt werden oder ich sage mal, es muss natürlich auch immer ans gesellschaftliche Bewusstsein appelliert werden, dass man nicht nur seine Scheuklappen aufhat, nicht nur auf sich selbst schaut, wo benötige ich etwas, sondern auch zu schauen, wo benötigen andere Menschen aus marginalisierten Gruppen irgendetwas. Und da ist natürlich auch die Betrachtung von Vorurteilen und Stereotypen gegenüber von Menschen mit Behinderung ein großes Thema. Einfach Aufklärung. Also Menschen ohne Behinderung brauchen halt auch die Aufklärung, dass Stereotypen abgebaut werden und Vorurteile. Hast du Beispiele, wo du sagst, okay, da hat jemand solche Vorurteile oder Stereotypen gehabt? Oder hast du da ständig vielleicht auch unbewusst von Menschen, das ist ja auch nicht immer böse gemeint, die Menschen wissen es ja immer nicht besser, so als Nebensatz mal einfließen lassen, wo du sagst, okay, das nervt oder das ist einfach sowas, es ist halt nicht so, hört doch mal auf, mich nur auf meinen Rollstuhl zu reduzieren.
Genau, einmal das auf jeden Fall, dass man nicht nur auf den Rollstuhl reduziert wird. Da wird ja auch häufig gesagt, jetzt in Zeitungsberichten zum Beispiel, der und der ist an der Rollstuhl gefesselt. Hm. Das ist eine ziemlich schlimme Aussage, finde ich, weil der Rollstuhl ermöglicht ja erstmal die Teilhabe überhaupt an der Gesellschaft. Und das ist ein Hilfsmittel für mich. Und ja, da ich bin ja nicht dran gefesselt, sondern es ermöglicht mir das Leben sozusagen.
Es ist in dem Punkt erstmal ein Vorteil für dich, weil es ja dein Hilfsmittel ist, um dich auch fortzubewegen.
Genau.
Genau, also und es ist ja auch immer sowas, ich muss gerade dran denken, als wir in diesem Kloster da übernachtet haben und ich da das Gefühl habe, dass irgendwie Menschen mit Behinderungen manchmal auch einfach nicht so an ihrer Entwicklung gemessen werden, sondern nur an ihrer Behinderung, dann immer so, ach, der Mensch im Rollstuhl, der sieht ja glücklich aus, so. Hätten sie zu mir auch nicht gesagt. Ich war auch glücklich, wir haben Spaß gehabt, haben nebeneinander gelacht. Aber dann war es immer, ach, der Mensch oder der Junge im Rollstuhl, der sieht ja glücklich aus, obwohl er eine Behinderung hat.
Finde ich auch wichtig, dass es immer auf Augenhöhe ist und nicht jetzt so von oben herab, so dieses Mitleidsmäßige. Also ich reagiere dazu missempfindlich drauf und dass es einfach auf Augenhöhe ist und man da, ja, respektvoll miteinander reden kann.
Ja, klar. Auch den Menschen als Expert in seiner, ihrer selbst zu betrachten. Und der Mensch mit Behinderung weiß manchmal auch einfach oder meistens viel besser, was ihr oder ihm gut tut. Und es geht nicht immer darum, nur über Menschen mit Behinderung zu reden, sondern auch mit ihnen zu reden und auch die Erfahrung mit reinzunehmen und die Meinung und letztendlich, was dem Menschen gut tut, um inkludiert zu werden.
Genau, ganz richtig.
Top. Gut. Ist schon eine recht lange Folge. Ich glaube, wir machen langsam Feierabend, sonst schlafen die hörenden Menschen vielleicht ein. Vielleicht hört den Podcast auch irgendwer zum Einschlafen. An dieser Stelle aufwachen. Danke. wenn ich dich jetzt nachts um 3 Uhr geweckt habe, tut es mir sehr leid. Nimm mal den AirPod aus dem Ohr und dreh dich nochmal um und schlaf in Ruhe ein oder weiter. Genau. In diesem Sinne, ich glaube, das war einfach mal eine Folge Barrieren. Wo gibt es Barrieren? Was nervt und wie kann man das teilweise ändern? Das sind natürlich nicht die Lösungen auf dem Tablett, aber vielleicht Denkanstöße einfach. Oder?
Ja.
Du bist auch kurz eingeschlafen. Soll
ich einfach machen? Ich fahre gerade kurz raus.
Okay, gut. Ja, in diesem Sinne, ich freue mich über jede HörerIn, über jede Rückmeldung, die wir auch wieder zu der Folge bekommen. Letztendlich, ich mache nochmal ganz kurz Werbung nebenbei. Wir veranstalten ja diese Ferienfreizeiten für Kinder und Jugendliche mit Behinderung und Reisen für Erwachsene mit Behinderung, primär in Tossens. Haben da auf jeden Fall noch Plätze frei. Ostern ist komplett ausgebucht. Sommer füllt sich nach und nach. Wenn ihr Bock habt mitzufahren, meldet euch einfach bei uns. Wir leiten euch auch weiter.
Ich kann es auf jeden Fall auch sehr empfehlen.
Kann es auch empfehlen.
Hat das damals auch sehr viel Spaß gemacht.
Ich kann es auch empfehlen. Und das Tolle macht Spaß und gibt ein bisschen Geld. Kann auch als Praktikum angerechnet werden. Ganz viele Hochschulen und auch ganz viele Ausbildungen oder normale Schulen rechnen das auch als Praktikum an. Genau, super. Dann in dem Sinne, Leon, lass dir gut gehen. Morgen ist Montag, komm gut in die Woche.
Ja, dir auch einen schönen Wochenstart.
Und vielen Dank an alle, die zugehört haben. Lieben Gruß.
Genau, liebe Grüße nach da draußen und schreibt uns gerne an.
Tschüss.